Jetzt hast du eh nur geschafft, als du den B gehabt hast. Kennst du so eine Aussage? Vitamin B, was ist damit gemeint? Beziehung, keine Wirtschaft. Und ich höre die Leute darüber schimpfen, wenn einer da einen Job kriegt, weil er halt seine Beziehungen spüren lassen. Oder weil er weniger zahlen muss, weil er halt da noch drin geht. Und das Witzige dabei ist, dass die Leute immer schimpfen, wenn es die anderen betrifft. Wenn man selbst Lust davon hat, wenn man einen Job kriegt, weil man halt so von der Firma den Chef kennt, oder wenn man da und dort 5000 Euro weniger zahlt, weil man halt keinen kennt, weil man nicht sagt, nein, ich möchte das gleich behandeln wie andere, den Job irgendwie jetzt nicht, weil das wäre auch eine feine Wirtschaft, habe ich noch nicht gehört. Also Vitamin B ist schon eine gute Sache, wenn man selbst was davon hat. Und viele Leute glauben ja, dass irgendwann einmal später die guten Menschen in den Himmel kommen, die bösen Menschen kommen in die Hölle. Und das ist ein Blödsinn. Weil, wie wir am letzten Sonntag gehört haben, in Römer Kapitel 3, es gibt keine guten Menschen. Also von dem her war auch der Himmel ziemlich leer. Und die Wahrheit ist, im Himmel kommt man einfach nur durch Vitamin B. Durch eine Beziehung zu Jesus. Und darum soll es heute darum gehen, und diese neue Beziehung, dieses Geschenk, und es wird ein bisschen um den Himmel gehen. Wenn man, glaube ich, lang als Christ lebt, lang in dieser Beziehung mit Jesus steht und lebt, kann es passieren, dass es vielleicht vor uns ein bisschen fad wird, dass man so abschweift, dass man lau wird, das wird also zur Gewohnheit, dass das Pickeln ist irgendwie weg, die Freude ist irgendwie weg. Und vielleicht kann das eine oder andere heute von der Predigt da helfen. Vielleicht ist der eine oder andere so ein bisschen im Zweifel oder auf der Suche. Es gibt ja heute so ein breites Angebot an Glaubensrichtungen, an Überzeugungen. Das war die Esoterik, hört man zwar nicht oft, aber das ist gang und gäbe in der Gesellschaft und man kann sich dort zusammenfügen, was man halt möchte. Man kann Rosenkranz beten, man kann sich auch Heilsteine in die Hosentasche stecken oder Glücksbringer austeilen oder annehmen, ein bisschen in der Bibel lesen, ein bisschen Globuli schlucken, man kann zur Energetiker gehen oder zum Schamanen und so weiter, ein Kreiszeichen machen, man kann ja alles Mögliche machen. Und man kennt sich dann oft einmal aus, wo ist es wirklich gescheit, was es war, was ist so Blödsinn. Vielleicht kann das eine oder andere von der Predigt da ein bisschen weiterhelfen. Es geht um Vitamin B, es geht um eine Beziehung zu Jesus. Und ich möchte jetzt anfangen, ein bisschen von meiner Beziehung zu Jesus zu reden. Ich bin ja schon sehr früh zum Glauben gekommen, christlich erzogen worden, von klein auf. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar. Ich glaube, dass das ein Privileg ist, wenn Kinder wirklich von klein auf Jesus nicht als irgendwas Theoretisches im Religionsunterricht hören, sondern wirklich praktisch mit der Bibel daheim aufwachsen. Und das hat dann Auswirkungen auf das ganze Leben und für die Zukunft. Und als ich dann so Teenager geworden bin, habe ich dann so Zeugnisse gehört von anderen, die halt da ein wildes Leben gehabt haben mit Drogen und Verbrechen und was weiß ich was alles, und sie dann bekehrt haben. Da habe ich gedacht, wow, schon interessant. Irgendwie habe ich da gar nichts zu erzählen, weil bei mir war ich immer alles hart und lieb und Jesus. Und ich habe mir dafür gedacht, ich werde einfach einmal die andere Seite nachkennenlernen. Das ist ein Urlaub machen vom Glauben, Urlaub machen von Gott. Ich und dann kann ich zurückkommen und dann kann ich auch was erzählen. Und ich bin dann drauf, dass das eigentlich für mich ein Blödsinn ist. Und es gibt auch so eine Bibelstelle, das meine ganze Erlebnisse damals ein bisschen zusammenfasst. Das steht im Johannes Evangelium, Kapitel 6. Damals sind sehr viele Menschen Jesus nachgelaufen, waren begeistert von dem, was er also gemacht hat, was er gesagt hat. Schadenweise sind sie dahergekommen. Und dann ist doch vorgekommen, dass er auch, wie es da steht, harte Worte gepredigt hat. Also Sachen, die die Leute dann nicht mehr so gemacht hat. Und dann sind sie wieder schadenweise davongelaufen. Und wollten dann halt nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und dann kam zu dieser Stelle, war der Engste Freunde fragt, wollt ihr etwa auch weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Also zu wem soll man bitte gehen, wenn Jesus ewiges Leben anbietet und gibt? Wo soll man dann hingehen? Was soll man machen? Was bringt es dann, irgendwelche anderen Experimente zu versuchen, wenn man das geglaubt und erkannt hat, dass Jesus ewiges Leben gibt? Und das ist das Beste, was das Leben auf der Welt zu bieten hat. Und diese Erkenntnis und Erleid hat ziemlich sicher und unbeschadet durch diese Jugendzeit gebracht. Und was Petrus da sagt, man geht also ja zu der Zeit oft wahnsinnig in Stuss zusammengefällt und nicht viel verstanden, aber da hat er so einen richtigen Lichtblick gehabt, glaube ich, und das wirklich erkannt. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Der Heilige Gottes hat das so viel wie der Messias, der Christus, der kommende König, der Retter. Von dem, vom ersten Buch Mose haben wir eigentlich berichtet, dass der Spross vom Weib, der mal kommen wird und wieder alles in Ordnung bringen wird. David hat von ihm gesungen, die Propheten haben geweissagt über ihn. Und jetzt sagt Petrus, du bist es. Du bist genau der kommende König, von dem es vom ganzen Alten Testament schon immer geredet haben. Du bist der, auf dem wir warten. Du bist der König, du bist der Herr. Du bist der Retter. Und da ist die Frage, ja, Retter gut, Retter wovon oder von was eigentlich? Und das ist der zweite Punkt. Jesus, der Heilige Gottes, bringt Vergebung und ewiges Leben. Und damals in der letzten Predigt schon was gehört von Sünde und was es nicht so passt in unserem Leben. Und gleich aus der Bibel liest man auch immer wieder raus, dass wir ursprünglich Kinder des Zorns sind. Und ein bisschen vorher im dritten Kapitel vom Johannes-Evangelium steht eben auch, dass diejenigen, die nicht an Jesus glauben, dass auf denen der Zorn Gottes bleibt. Also ursprünglich ist der Zorn Gottes schon auf uns oben. Und wenn wir sündigen, dann sind wir einfach in unserem Element. Das ist das, was wir am bösten kennen. Das ist das, was wir im Erdesland einfach am liebsten tun. Wenn wir einfach Sünder sind. Die Folge der Sünde ist der Tod. Das ist der körperliche Tod. Weil jeder stirbt. Sterberat liegt immer bei 100%. Da gibt es Abweichungen davon. Und letztendlich dann auch der ewige Tod. Und dann kommt die Hölle. Das ist eigentlich so der natürliche Werdegang des Menschen. Man wird geboren, man lebt, man stirbt und landet in der Hölle. Das ist unser Leben, unser Werdegang. Und Jesus, dieser König, dieser Retter, dieser Messias, der rausreißt aus dem Leben, das im Tod führt und reinsetzt in ein Leben, das ein ewiges Leben ist. Das griechische Wort dafür ist Eon, das heißt Zeitalter, also wir werden in diesem Zeitalter quasi raus und ins zukünftige Zeitalter, von dem schrieb ich, dass dann eben wieder diese paradiesischen ursprünglichen Zustände herrschen werden, da wenn man reinsetzt. Und dieses zukünftige Zeitalter, was mit dem untrennbar verbunden ist, ist die Auferstehung der Toten. Und auch ein bisschen weiter, im 11. Kapitel, ist dann so eine Geschichte, wo es eben um diese Auferstehung geht. Jesus hat einige Freunde gehabt, und drei davon waren Maria, Martha und Lazarus. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte, Lazarus ist dann gestorben, und Jesus kommt dann dazu, es ist bereits die Beerdigung, er ist bereits im Grab drinnen, er ist bereits am Verwesen. Und dann sagt Martha etwas, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, versicherte ihr Jesus. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Also es war für Martha Selbstverständlichkeit und ganz klar zu Fuß, ratlos wird wieder auferstehen. Es wird eine Auferstehung der Toten geben, es wird dieses zukünftige Zeitalter geben. Und das ist, glaube ich, für uns immer wieder ein Trost der Beerdigungen, wenn unsere Lieben von uns gehen, dass in diese Hoffnung kommt, das ist das Ende. Es gibt eine Auferstehung, es geht weiter. Und wir werden es wiedersehen, wenn es an Jesus glauben. Und dann sagt eben Jesus etwas ganz Ungewöhnliches, und das ist im Johannesevangelium das fünfte Mal, dass er so seine berühmten Ich Bin-Worte reinbringt. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und mit diesem Ich Bin knüpft es eigentlich an, was im zweiten Buch Mose Gott der Vater selbst schon gesagt hat und wie er sich selbst Mose präsentiert hat, wie er sich vorgestellt hat. Ich bin, der ich bin. Das drückt diese Ewigkeit aus. Er hat kein Anfang, kein Ende. Er ist einfach. Und wie dem Jesus einmal auch gesagt, ich bin, sagt er damit eigentlich aus, dass er nicht einfach nur ein Prophet ist oder irgendein Mensch ist, sondern dass er sich gleichstellt mit Gott, dem Allmächtigen. Der mächtige Ich Bin. Das ist der leibhaftige Sohn Gottes, mit der gleichen Autorität. Und dann noch da etwas ganz Ungewöhnliches und Wunderbares. Er bringt diese zukünftige Auferstehung, wo er wusste, das wird sein. Irgendwann einmal. Das holt er von der Zukunft auf einmal in die Gegenwart. Und da holt Lazarus zurück aus dem Grab raus. Und Lazarus lebt wieder. Also diese zukünftige Auferstehung holt er direkt in die Gegenwart. Wer mir vertraut, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Ich habe das ein bisschen versucht, so mit einer Zeitlinie darzustellen. Wir haben zum einen unser irdisches Leben, das wir alle leben, und das endet mit dem Tod. Wir starten mit der Geburt und es endet mit dem Tod. Nach dem Tod geht es im theoretischen der Hölle weiter. Und dann kann etwas passieren, dass man Jesus begegnet, Jesus erfährt und eine Beziehung mit Jesus eingeht. Man nennt das Bekehrung. Mit dieser Bekehrung startet dann ein ewiges Leben. Und so geht es eigentlich darum, dass man in dieser Zwischenzeit zwischen Bekehrung und Tod quasi zwei Leben hat. Einerseits geht unser irdisches Leben weiter. Wir ändern uns jetzt durch die Bekehrung von dem her nicht. Und auf der anderen Seite haben wir aber jetzt schon auch das ewige Leben. Und ganz so, wie es später sein wird, wenn in der Erfüllung. Aber die Bibel sagt, wer nicht glaubt, oder Jesus sagt, wer nicht glaubt, der hat das Leben, der hat das ewige Leben. Also das ist noch nicht etwas, was dann in der Zukunft anfängt irgendwann, sondern in einer gewissen Weise haben wir das jetzt auch schon. Und wir haben dann noch ein bisschen Zug gelernt und uns ein bisschen angefangen so zum Träumen über dieses ewige Leben und über den Himmel. Und ich glaube, dass es ab und zu ganz gut ist, von ganzen Problemen, die hat sich im Alltag auf uns einströmen, einmal ein bisschen Aufstand nehmen und vielleicht ein bisschen träumen. Und das wollen wir echt ein bisschen tun und einfach ein bisschen darüber nachdenken, wie es dann wohl im Himmel sein wird. Man hat keine wirklichen Bilder, keine wirklichen Vorstellungen davon und die wenigen Menschen, die da ein bisschen Einblick haben und die machen Probleme, kommt das irgendwie Worte zu fassen und zu erklären oder schreiben oder zu bemalen, wie das dann ist. Aber wie ist da was mit dem Himmel? Und ich glaube, das Beste und Schönste am Himmel wird einmal sein, dass wir Jesus sehen werden. So wie er wirklich ist. Licht der Welt. Und jemand hat einmal geschrieben, was ist der Himmel? Der Himmel an sich. Jesus erst macht ihn zum Himmel für mich. Nach all seiner Pracht blick sehend ich. Doch Jesus erst macht ihn zum Himmel für mich. Und dort wird das gestern erst schon gesagt mit dem Ausruf Maranatha, der kommt oder der kommt. Diese, was diese Sehnsucht einfach ausdrückt, Jesus zu sehen, bei ihm zu sein und im Himmel bei ihm zu sein. Jemand anderes schrieb, wenn ich in der Herrlichkeit angetan mit deinem Kleid, wie du bist, dich sehe, Herr, ohne Sünd, dich lieb und ehr, dann erfasst erst dein Sinn, was ich dir, Herr, schuldig bin. Wahrscheinlich reicht es uns die Ewigkeit nicht wirklich aus, das zu begreifen, was da am Berg von Golgatha passiert ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass wir durch ihn gerecht vor Gott stehen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und wir werden darum all die Schutzengel sehen, die wir jetzt oft nicht so wahrnehmen, die uns vor vielen vielleicht bewahren, was wir einfach nicht so mitkriegen. Wir werden die ganze Gemeinde Gottes sehen, von der Vergangenheit, von jetzt, von der Zukunft. Alle Heiligen, alle, die zu Jesus können wir sehen. Wir werden viele Nationen, Völker und Sprachen kennenlernen. Wir werden die Apostel sehen, die Märtyrer, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Luther, Calvin, Spurgeon, all die großen Theologen und Helden des Glaubens, Walten, Testament, Abraham, Peter, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Elia, Jesaja. Wir werden mit Otto und Lüth zusammen singen. Und alles, was wir jetzt auch nicht begreifen, all unsere Fragen, wenn wir dann beantwortet können, Bibelstellen, über die wir jetzt nur reden können und das einfach nicht verstehen, wie das zusammenpasst und wie das funktionieren kann, das werden wir doch alles erklärt kriegen. Wir werden zusammen mit unseren Liebsten, die wir vielleicht jetzt im Leben verloren haben, Gott loben und preisen. Und vielleicht wird der andere auch noch uns zukommen und sich bei uns bedanken. Also danke, dass du mit uns eingeladen hast. Und ich fahre dir nicht da rein. Von Newton hat einmal was Schönes gesagt. Wenn ich in den Himmel komme, werde ich drei Wunder sehen. Das erste Wunder wird sein, viele Menschen zu sehen, die ich dort nicht erwartet habe. Das zweite Wunder wird sein, dass ich viele Menschen dort nicht sehen werde, von denen ich achte, dass sie dort sein werden. Und das dritte und größte Wunder wird sein, dass ich selbst dort sein darf. Wir werden einen komplett neuen Körper haben, wir können durch Wände gehen, so wie Jesus auch. Wir werden keine Bewegchen mehr haben, keine Allergien. Wir werden komplett neue Wesen sein. Wir haben dann einmal 5 Sinne, sondern vielleicht 50 Sinne. Kann man sich gar nicht vorstellen. Es wird kein Altern mehr geben, es wird keine Gebrechen, keine Krankheiten mehr geben. Eine ewige Jugend. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Handlungen werden einfach gut sein und richtig sein. Ihr Augenblicker wird auch noch was sein. Es gibt keine Krankheiten mehr, es gibt keine Bakterien, keine Viren, kein Husten, keine Wehwehchen, keine Röntgenstrahlen, keine Antibiotikum. Brauchen wir es nicht mehr. Kann das noch so dauern? Es wird keine Grabreden mehr geben. Es wird keine Trauer mehr geben. Keine Verabschiedungen. Und es wird uns trotzdem nicht langweilig werden. Wir werden immer wieder dazulernen. Der Himmel wird wie in der Schule sein. Und Gott selbst wird unser Lehrer sein. Er wird uns alles erklären, was auch bisher nicht auf die Reife kommt, was man nicht verstanden hat. Das ganze Panorama der Bibelgeschichte von der Schöpfung weg, wenn wir erklärt kriegen, die Zusammenhänge vom Universum werden wir verstehen, wie groß das Universum ist und wie das alles zusammenspielt. Und wir werden vielleicht nur darüber lachen können, dass man heute an sowas wie Evolutionstheorie glaubt hat. Und dass das alles irgendwie zufällig entstanden ist. wir werden sehen, dass das wirklich kalt so für den Kaschenzahl gegeben hat. Und dass es euch noch rotes Blatt aufgelaufen ist. Und dass ein unsichtbares Heer uns oft vor vielen Schwierigkeiten bewahrt hat. Und wir werden auch verstehen, warum manche Schwierigkeiten doch da waren und welchen Sinn das denn gehabt haben. Wir werden uns gegenseitig Geschichten erzählen, wie wir zum Glauben gekommen sind. Einige durchs Wasser, einige durch die Flut, einige durchs Feuer, aber alle durch sein Blut. Es werden Atheisten, Kritiker, Agnostiker berichten, wie sie plötzlich Frieden gefunden haben in Jesus. Säufer und Mörder werden berichten, wie sie umgekehrt sind. Buddhisten, Hindus, alle werden berichten, wie sie Jesus gefunden haben. Geistliche, Laien, Katholiken, Protestanten, Kommunisten, Sozialisten, alle werden erzählen, wie sie zu Jesus gefunden haben. Es wird ein riesiges Hochzeitsmahl geben, das ist beschrieben, das wird gefeiert werden. Ohne dass wir ausfinden müssen, dass wir davon fett werden oder so, oder dass der Cholesterinspiegel steigt. Der gebaut werden wir noch von anderen herum. Es wird ein neues Jerusalem geben, gebaut mit Edelsteinen und Gold, was man sich gar nicht vorstellen kann. Aus Börschner recht, wenn er sagt, die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken. Und die Hafengänge der Engel werden uns nur weniger freuen im Vergleich zu dem König in der Mitte des Throns. Er ist es, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und unsere geheiligten Gefühle auf ein Höchstmaß unaufhörliche Anbetung bringen wird. Wir werden Jesus sehen. Wir werden Gott loben und preisen. Das wird wahrscheinlich das sein, was wir am allermeisten hoffen werden. Und die besten Musiker und die größten Konzertsaalen, die wir jetzt kennen, sind einfach erschmornt in das, was dann sein wird. 10.000 mal 10.000 Musiker und Sänger und jeder trifft den Ton, das wird grandios werden. Wir werden eine Arbeit haben. Arbeit ist etwas, was uns momentan ja oft eher runterzieht. Stress, Zeitdruck, dann haut irgendwas nicht hin. Wir werden dort auch arbeiten, aber es wird uns Spaß machen. Und das haut hin. Wir haben keinen Zeitdruck, wir haben die ganze Ewigkeit. Das werden Sachen sein, die man sich jetzt gar nicht wirklich vorstellen kann. Es wird auch Belohnungen geben. Belohnungen nicht unbedingt für den Erfolg, sondern vielmehr für die Treue. Und dann hat er geschrieben, so manch großen Werke, auf die man stolz einst war, macht er an jenen Tagen als Sünde offenbar. Und manche kleine Taten, von uns kaum bedacht, wird er uns dort belohnen, als sie für ihn gemacht. Ich glaube, man kann das nicht wirklich mit Worten beschreiben, was da auf uns zukommt. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, ob man eben auch so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen, zu träumen. Denn gerade wenn so in der Gegenwart immer alles so rosig ist, zu wissen, es wird besser. Und es wird optimal und wunderschön werden. Nichtsdestotrotz, wir sind noch nicht dort. Wir sind hier und jetzt in der Gegenwart. Das ewige Leben ist ja nicht etwas, was erstaunt irgendwann einmal kommt, sondern ist ein Wort davon, wo wir jetzt ja auch schon. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, der wird niemals sterben. Dort ist es einfach gut, sich das einfach bewusst zu machen. Man fühlt es oft nicht so, dass man das ewige Leben hat. Man weiß es zwar, man fühlt sie nicht noch. Man fühlt vielmehr das irdische Leben, als dort liegt und fragt, wo was weht wird, dort wo es nicht gelingt, wo der Stress einfach immer mehr wird. Und da ist es einfach ein gut, sich das bewusst zu machen, ich habe den Himmel im Herzen. Und aber ob das wirklich sehr gut ausdrückt, ist, der Himmel erfüllt mein Herz. Dass man einfach immer wieder so ein bisschen den zukünftigen Himmel uns bewusst machen, dass er jetzt auch schon in unserem Herzen da ist. Wir leben im Jahr 2016, bald 2017, AD, Anno Domini, Christus und 2016 im Jahr des Herrn. Jetzt ist die Zeit des Herrn. Von seiner Himmelfahrt bis zu seiner Rückkehr ist dieses Jahr des Herrn. Und jetzt ist die Gelegenheit, dass man Ja sagt zu ihm. Jetzt ist die Gelegenheit, dass man diese Beziehung eingeht zu ihm. Dieses Vitamin B annimmt. Und oft ist es auch gut, wenn man mit diesem Himmelsgedanken im Hinterkopf ein bisschen in den Alltag eingeht. Wenn die Probleme wieder mehr werden, wenn es wieder aufhören, wenn man Stress ist, Sachen wieder ein bisschen zuplanen und sie bewusst machen über den Himmel im Herzen. Und wir werden mal die Ewigkeit dort verbringen. Und es wird immer besser. Unser irdisches Leben, das wir auch erleben, wird, wenn wir ehrlich sind, nicht besser. Das heißt, das 25 hat einen Höhepunkt erreicht, dann noch jetzt eigentlich nur mehr bergauf. Die Haare werden weniger, sie werden grauer, die Runzeln werden mehr, die Wehwehchen nehmen zu. Es wird mit unserem Körper auch nicht besser. Das ist so. Aber das ewige Leben, das wird besser. Und das wird zur Vollendung kommen. Und ihr kennt vielleicht diese Werbung von Bounty. Genieß ein Stück vom Paradies. Vielleicht nehmen wir das auch ein bisschen mit im Alltag, wenn wir einfach nicht so unbedingt das Paradies in unserem Umfeld wahrnehmen. Vielleicht, wenn wir einfach mal so Bounty zu Hause und denken uns, ich habe den Himmel im Herzen, ein Stück vom Paradies habe ich schon und das ganze Paradies kriege ich noch. Wir haben 6 Tage zu arbeiten. Der 7. Tag ist von Gott so eingerichtet, dass es ein Ruhetag ist, dass wir an diesem Tag voll und ganz diese Beziehung zu ihm pflegen können. Wir sollen es jeden Tag pflegen, aber an einem Tag vielleicht besonders, dann mit anderen gemeinsam. Und das ist so eine Sache, denke ich, wo wir in dieses kleine Stück vom Paradies jetzt in der Gegenwart ein bisschen wahrnehmen können. Dieser 7. Tag, dieser Ruhetag, dass wir nicht pausenlos nur hacken und Stress haben, sondern dass wir ab und zu zur Ruhe kommen können. Eine andere Sache, wo ich ja immer wieder versuche, ein bisschen dieses Stück vom Paradies zu erleben, ist auf Gott, wenn ich mit dem Bett einlege. Da denkt man, Ruhe. Ach, die Augen zu machen und mal bewusst machen, das ist so, die nächsten paar Stunden sind so ein bisschen ein Stück vom Paradies. Ruhe, keine Welt. Das Schlafen, das ist schön, paradiesisch. Die Gemeinde, glaube ich, ist auch so ein kleines Stück von Paradies. Für uns kommen so unterschiedliche Menschen zusammen, die sich verstehen, die was gemeinsam haben, die diese gemeinsame Hoffnung haben. Ich glaube, die Gemeinde ist auch so ein Stück von Paradies, das wir hier und jetzt schon erleben können. Und ich habe da ein paar so Sachen aus der Bibel aufgeschrieben, wo Jesus eben so ein bisschen dieses Paradies jetzt schon für uns sein kann. Vielleicht nimmt das ja noch mehr. So, einige Sachen, was Jesus alles für uns ist. Er ist mein Fürsprecher, er ist mein ergriffener Jammer, wunderbarer Rat, starke Hilfe, unser Vater, bewährter Grundstein, der allmächtige Gott, der Gott, der eine Vergeltung schafft. Unsere Hilfe, der große Hohepriester, meine Hoffnung, der gerechte Richter, unser Führer, Licht des Lebens, Herr der Ernte, Fürst des Friedens, Zuversicht und Stärke, meine Hilfe, mein Halt, Brot des Lebens, meine Zuversicht, Helfer der Witwen, der Treue und Wahrhaftige, verzehrendes Feuer, mein Freund, der Gott allen Trostes, der Gott, der mich rettet, das Haupt der Gemeinde, mein Schirm, der Heilige unter dir, Eiferer, König aller Könige, euer Leben, Herr aller Herren, Mittler, unser Friede, mein Erlöser, mein Heil, der gute Hirte, meine Stärke, guter Meister und Herr. Wir versuchen einfach immer wieder mal so ein Stück vom Paradies mit und durch Jesus und durch die Beziehung zu ihm wahrzunehmen in unserem Leben. Anfangen mit meiner Beziehung zu Jesus und ich enden mit deiner Beziehung zu Jesus. Er hat gesagt, im Himmel kommt man nur durch Vitamin B, durch eine Beziehung zu Jesus, zu diesem Heiligen Gottes. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Und Jesus stellt uns einfach immer wieder vor diese Entscheidung. Weil Thomas seine Freude vor Gott auf ihr weggehen. Er hätte es nicht aufgehalten. Und er fragt, glaubst du das, dass ich die Auferstehung des Lebens bin? Es gibt eine Zwangschristianisierung. Niemand muss immer unseren Glauben aufdrängen und Jesus drängt sich selbst auch nicht auf. Jeder hat die Möglichkeit, Ja zu sagen zu ihm. Und wenn diese Bibelstellen an mir einfach von meiner Jugendzeit durchdrogen, und sie drogen mich noch immer durch. Und ich glaube, es ist einfach immer wieder gut, nicht nur einmal Ja zu sagen, sondern das immer wieder zu überdenken und immer wieder Ja zu sagen. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach gemeinsam aufstehen, wer das möchte, wer wieder ganz bewusst Ja sagen möchte zu Jesus, zu dieser Beziehung zu ihm, und dass wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Danke, Herr Jesus, dass wir wirklich eine Beziehung zu dir haben dürfen, dass du uns eine theoretische Meinung bist und eine Person, wie wir gestern gehört haben, Friede ist eine Person. Du bist der Friedefürst und wir dürfen dich Freund und Herr und Retter nennen. Danke, dass wir durch dein Tod und Kreuz Vergebung haben dürfen, ewiges Leben haben dürfen, dass unsere Zukunft Himmel hast, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Danke dafür, dass wir ein Stück vom Paradies jetzt schon erleben dürfen, in der Gemeinde, in der Ruhe, die wir wieder finden dürfen, in deinem Wort, den wir darin lesen, dass wir einfach diese Beziehung zu dir pflegen und dadurch ein Stück vom Himmel erleben dürfen. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Wort des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Amen.